Dieses Jahr zum Beispiel werde ich 50 Jahre alt und keiner hätte das gedacht, dass ich so alt werde. Keiner hätte gedacht, dass ich mal Papa werde.
Dass Michael Diederich noch lebt und eine Familie gründen konnte, grenzt an ein kleines Wunder. Der Ulmer ist Opfer eines der größten deutschen Medizinskandale der Nachkriegszeit.
Der Skandal um HIV-verseuchte Blutkonserven wird immer mehr zum Fall für die Justizbehörden.
4.500 Bluter wurden allein in Deutschland mit HIV oder Hepatitis C infiziert. Bis heute warten sie auf Entschädigung.
Warten auf Gerechtigkeit. Leben mit den Folgen des Blutskandals. Eine Sendung von Jonas Riese und Christopher Weingart.
Diederich ist Bluter und erhält als Kind regelmäßige Infusionen. Über diese Blutkonserven infiziert er sich mit dem HIV-Virus und mit Hepatitis C. Damals ein Todesurteil. Ulm im Herbst 2024. Konradine Diederich ist ein wenig nervös. Vor sich hat sie ein paar handbeschriebene Seiten mit Notizen ausgebreitet. Sie will nichts Falsches erzählen. Dass ihr Sohn Michael Bluter ist, das wusste Konradine Diederich schon früh. Auch ihr Bruder Herbert leidet an der Erkrankung. Das habe es zumindest ein wenig einfacher gemacht, mit der Krankheit umzugehen. Bluter produzieren zu wenige Enzyme, die dafür zuständig sind, Blutung zu stoppen. Selbst kleine Verletzungen können so lebensgefährlich werden. Leichte Stöße können zu Blutergüssen führen.
Er hat dementsprechend auch oft ausgesehen, also war blau von oben bis unten. Kann ich mir an der Szene erinnern, nur ganz kurz. Wir waren beim Baden am Baggersee und dann hat er natürlich auch sein T-Shirt ausgezogen und dann war er überall blau. Dann hat mich eine Frau angesprochen, ob wir unser Kind schlagen. Dann habe ich ihr kurz erzählt, was es ist. Und dann hat sie gesagt, sie hat noch nie was davon gehört.
In den frühen 70ern kommen die Faktorpräparate auf den Markt. Aus abertausenden Blutspenden werden mühsam die Gerinnungsfaktoren gefiltert und dann Blutern gespritzt. Die Faktorpräparate ermöglichen es Michael, ein vergleichsweise normales Leben zu führen. Was die Diederichs da noch nicht wissen, als Michael in die erste Klasse eingeschult wird, werden in den USA Fälle einer unbekannten Krankheit entdeckt, die später den Namen AIDS bekommen sollte. Und schnell wird klar, unter den Infizierten sind überdurchschnittlich viele Bluter.
Und da bin ich gleich zu Dr. Seyfried und der hat mir gesagt, Frau Diederich, um Gottes Willen, da ist nicht dran zu denken, dass sowas passiert. Also bei Michael schon gar nicht, weil die Medikamente sind ja schon behandelt, Hitze behandelt, genau.
Diese Behandlung nennt man Hitzeinaktivierungsverfahren. 1978 entdeckt man, dass Viren im Blut absterben, wenn man das Blut vorsichtig erhitzt. Konradine Diederich ist beruhigt. Doch dann bekommt sie wenig später einen Anruf von der Klinik.
Also, Frau Diederich, ich muss Ihnen jetzt eine Mitteilung machen. Der Michael ist mit AIDS infiziert. Dann habe ich gesagt, wie bitte? Und dann sage ich, aber das kann ja gar nicht sein. Weil vor 4 Wochen habe ich mit dem Dr. Seyfried telefoniert und er sagte mir damals wortwörtlich, das kann mit Michael geil passieren. Und dann sagt er, ja, das ist jetzt leider passiert. Dann sage ich, ja, und was muss ich jetzt machen? Was passiert jetzt? Ja, das ist jetzt erstmal die Information. Dann habe ich aufgelegt, dann bin ich in der Wohnung umhergegangen. Ich würde sagen, nein, gesprungen. Von einem Eck ins andere und wusste gar nicht damit, was anzufangen. Ich bin in Michaels Zimmer, dachte, oh Gott, der kommt jetzt von der Schule, was mache ich jetzt? Und dann hat's geklingelt. Ich bin's. Dachte, oh ja, was mache ich jetzt mit dem Michael? Ist wirklich wahr, ich habe innerlich gezittert, gekocht, ich war wütend. Ja, und dann hat man versucht, ganz normal zu sein. Einfach nur normal.
Konradine Diederich und ihr Ehemann beschließen, ihrem Sohn vorerst nichts von der Infektion zu erzählen. Er ist gerade 10 Jahre alt. Sie wollen ihm seine Kindheit noch nicht nehmen. Man spürt Konradine Diederich an, wie es in ihr arbeitet, wie sie immer noch an diesem Schicksal zu knabbern hat. Immer wieder schaut sie zu ihrem Sohn, der neben ihr sitzt.
Es hat ja circa 2 Jahre gedauert, bis meine Eltern mir das dann erzählt haben.
oder erzählen mussten, weil ich meiner Mutter ja erzählt habe, dass ich mich in ein Mädchen verliebt habe. Da war ich 12, wo ich es dann erfahren habe.
Zunächst habe er gar nicht ganz verstanden, worum es eigentlich ging. Als Bluter war er es von klein auf gewohnt, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen. Auch sein Onkel Herbert erhält eine Benachrichtigung. Auch bei ihm wird HIV diagnostiziert. Wieder hilft sich die Familie, stützt sich gegenseitig. Gemeinsam gehen Onkel und Neffe zur Ulmer AIDS-Hilfe. Besonders für den jungen Michael ein hartes Pflaster.
Man hat natürlich dann auch bei vielen dann auch die Krankheit schon angesehen, die dann auch verstorben sind, die dann beim nächsten Treffen nicht mehr dabei waren. Und ja, das war schon eine sehr, sehr harte und schwierige Zeit, die ich da dann auch erlebt habe. Man lernt so viele Menschen kennen, schätzt sie, schließt sie ins Herz und dann müssen sie sterben.
Michael Diederich kann viele solcher Geschichten erzählen. Immer wieder spricht er von Weggefährten, die ihre Infektion nicht überlebt haben oder die Diskriminierung erfahren haben, sowie sein damaliger bester Freund, ebenfalls Bluter, ebenfalls HIV-positiv. Der erzählte dem Vertrauenslehrer von seinem Status, doch dieser gibt die Informationen an den Rektor weiter. Wenig später weiß es die ganze Schule.
Und dann musste er die Schule verlassen. Also er hat in einem kleinen Dorf gewohnt und die Bewohner haben das dann auch erfahren, dass er HIV-infiziert ist. Und dann wurde die ganze Familie diskriminiert. Also sie konnten nicht mehr auf der Straße laufen, weil sie entweder angespuckt wurden oder mit Steinen beworfen wurden, konnten nicht in den Bäcker gehen. Ja, die Scheiben wurden eingeschlagen, Autoreifen zerstochen. Also das war wirklich ein Martyrium. Und als er an seine erste AIDS-typische Erkrankung erkrankt ist, die PCP-Lungenentzündung, hat er jegliche Medikamente verweigert und ist vor seinem 17. Geburtstag gestorben.
Der Tod seines besten Freundes hatte ihm nochmal deutlich vor Augen geführt, dass er seinen Status geheim halten musste. Er lebt ein Doppelleben, kann sich außer seinem Onkel und den anderen Infizierten niemandem anvertrauen. Selbst in der Kirche musste er mit Ausgrenzung rechnen.
Als ich in die AIDS-Hilfe ging damals, habe ich einen Mann kennengelernt, der war schon kurz vorm Sterben und er hat einen Pfarrer gesucht, der ihm die letzte Salbung gibt. Und nach meinem Wissen hat er niemanden gefunden, der das macht. Und er war sehr gläubig, katholisch. Und da, ja, hat eigentlich die Kirche viele Jahre nichts gemacht. Jedenfalls nicht in dem Umfeld, wo ich gelebt habe.
Heute klingt es nach Mittelalter, aber damals wird AIDS nicht selten als die Strafe Gottes oder Heimsuchung für homosexuelle Männer bezeichnet, gerade im kirchlichen Umfeld. Nicht überall, aber vielerorts werden Kranke und Sterbende weggeschickt, ausgegrenzt, dämonisiert. HIV-Infizierte sterben ohne geistlichen Beistand. Von der Kanzel werden sie der moralischen Verkommenheit beschuldigt, manche werden nicht einmal auf ihrem Heimatfriedhof beerdigt. Erst Mitte der 90er Jahre wird die erste evangelische Pfarrstelle für HIV-Positive und AIDS-Kranke in Hamburg errichtet, weit weg von Michaels katholischer Provinz. Damals bricht der junge Michael mit der Kirche. Er ist katholisch getauft und erzogen worden. Doch die Doppelmoral hat seinen Glauben an die Kirche zerstört, sagt er. Sich seinem eigenen Pfarrer in seiner Not anzuvertrauen, war für ihn völlig undenkbar.
In meiner Zeit als jugendlicher, junger Mann bis zu meinem 25. Lebensjahr, kann ich das definitiv sagen, hatte ich gar kein Bedürfnis, mit einem Pfarrer darüber zu sprechen. Ich hatte nie das Gefühl, dass sie ein Feingefühl dafür hätten oder dass sie da zuhören könnten, jetzt mit dieser Problematik umzugehen. Weil man natürlich dann auch immer mit diesen Erkrankungen gleich abgestempelt wird.
Die Infektion isoliert Michael Diederich. Irgendwann möchte er auch nicht mehr zur Ulmer AIDS-Hilfe gehen. Er kann es nicht länger ertragen, dass immer wieder Freunde wegsterben. Dazu kommt, sie leiden und sterben durch dieselben Infektionen, die auch in Diederichs Körper wüten. Jeder AIDS-Tote ist auch ein Blick in seine Zukunft. Bald würde auch er an der Reihe sein. Doch zuerst trifft es einen anderen.
Mein Onkel? Ja, er war für mich natürlich einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben. Mit ihm konnte ich über meine Krankheiten sprechen und die Probleme. Und das war schon ein Knackpunkt. Ich glaube, das hat da auch so einen Knacks in meiner Psyche wahrscheinlich gegeben, weil ab diesem Zeitpunkt konnte ich nicht mehr weinen.
Was Michael Diederich damals nicht weiß, sein Onkel Herbert ist gar nicht an den Folgen von AIDS gestorben, sondern an einer anderen Infektion, die er ebenfalls durch die Blutprodukte erworben hatte, Hepatitis C. Das Hepatitis C-Virus, kurz HCV, greift die Leberzellen an, führt zu Organschäden und Störungen, sogar zu Leberkrebs. Bei Diederichs Onkel hat das Virus eine Leberentzündung verursacht, die für ihn tödlich war. Michael kehrt daraufhin anderen Infizierten den Rücken zu und dann wird er selbst krank.
Mit 18 habe ich dann meine erste AIDS-typische Erkrankung bekommen, die PCP-Lungenentzündung, das war im Sommer. Und vor Weihnachten habe ich meine zweite bekommen und da haben dann auch die Ärzte mir noch maximal 6 Monate gegeben, dass ich noch so lange lebe.
Die Ulmer Klinik habe ihn schon aufgegeben, erklärt Diederich. Und er spielt mit demselben Gedanken. Zu ausweglos scheint seine Situation.
Und dann war eigentlich nur der Selbstmord klar damals. Aber den habe ich halt nicht durchgezogen, weil ich an meine Eltern gedacht habe. Weil ich wusste, wenn ich das mache, dann zerbricht die Ehe zwischen meinen Eltern und meine Mama wäre am Ende. Und das war dann so der Tag, wo ich dann gesagt habe, nee, jetzt erst recht, jetzt werde ich alles dafür geben, so lange wie möglich zu leben.
1993 wird publik, was Michael Diederich schon seit Jahren weiß. Verseuchte Blutprodukte haben tausende Menschen in Deutschland mit HIV oder HCV infiziert. Die Mehrheit von ihnen sind Bluter.
Wo sitzt der Beamte, der Verwaltungsangestellte, der Mitarbeiter und hat der Leitung des Bundesgesundheitsamtes verschwiegen, dass es diese zusätzlichen Fälle gibt? Dem Minister verschwiegen, dass es diese zusätzlichen Fälle gibt? Wer war das?
Verehrte Betroffene und Familien, für die Fehleinschätzungen der Bundesbehörden möchte ich die Betroffenen im Namen der Bundesregierung um Verzeihung bitten.
Bundesgesundheitsminister Horst Seehofer entschuldigt sich öffentlich, lässt das Bundesgesundheitsamt schließen. Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss wird eingerichtet, um nachzuvollziehen, wer die Verantwortung für die Infektion trägt. Er stellt ein mittelbares Staatsversagen fest. Es kommt ans Licht, dass auch Gesundheitsbehörden und Länder nicht genug getan haben, um die Sicherheit der Blutprodukte zu gewährleisten. Dabei waren die Gefahren bekannt, erklärt Medizinhistoriker Tobias Arndt.
Das führte auch zu einer kleinen Anfrage an die Bundesregierung und die Bundesregierung hat daher diese kleine Anfrage damit beantwortet, dass diese Produkte nur allein in lebensbedrohlichen Situationen verabreicht werden dürfen wegen des Hepatitis-Risikos.
Diese kleine Anfrage wurde schon 1974 gestellt. Doch anstatt nur dann eingesetzt zu werden, wenn es um Leben oder Tod geht, entwickelt sich ein Millionengeschäft um die Blutprodukte.
Im Jahr, an dem am meisten umgesetzt wurde, 1981, bezahlten die Krankenkassen 325 Millionen D-Mark für diese Blutprodukte und einzelne Zentren in Deutschland haben mehr Produkte verabreicht als ganze Länder, wie zum Beispiel Großbritannien. Großbritannien hat insgesamt 60 Millionen Einheiten in einem Jahr verbraucht und das Zentrum in Bonn hat 130 Millionen Einheiten im Jahr verbraucht.
Die Uniklinik in Bonn argumentiert auf Anfrage mit der gestiegenen Lebensqualität der Bluter. Das stimmt. Wer die Faktorpräparate einnimmt, hat weniger Einblutung, weniger Schmerzen, kann zumindest in Maßen Sport treiben und ein normaleres Leben führen. Doch daneben gibt es auch eine wirtschaftliche Motivation.
Also jetzt diesen rein kommerziellen Aspekt anbelangt, gab es eine Allianz zwischen Pharmafirmen offenbar und Ärzten, Blutspendezentren, wobei natürlich nicht alle Blutspendezentren so gehandelt haben.
Diese Allianz funktionierte zum Beispiel, indem das Hämophiliezentrum in Bonn große Mengen der Präparate einkauft und verschreibt und von den Herstellern dafür einen geheimen Bonus erhält. Heute möchte sich die Uniklinik Bonn dazu nicht äußern. Medizinhistoriker Arndt erklärt.
Und es gibt eine Rechnung, über einige Jahre hat das Zentrum in Bonn so 35 Millionen D-Mark an Kosten abgerechnet, die gar nicht entstanden waren.
Die Leidtragenden sind die Patienten. Teure Verfahren, um Viren unschädlich zu machen, werden lange nicht vorgeschrieben und Blutspenden nicht konsequent getestet. So kommen verseuchte Produkte auf den Markt und werden tausenden Menschen verabreicht, darunter auch Michael Diederich. 60% der Infektionen, so der Bericht des Untersuchungsausschusses, wären vermeidbar gewesen. Und mit ihnen über 1000 Todesfälle.
Mit 17, 18 hatte ich natürlich auch den tierischen Hass gegen diese Pharmakonzerne und Politik, die jahrelang nichts gemacht hat.
Zurück bei Michael Diederich in Ulm. Er erinnert sich an das Publikwerden des Blutskandals, an das Gefühl der Machtlosigkeit und an die Wut.
Aber das hat ja mir auch nicht geholfen. Dieser Hass hätte mich innerlich zerfressen. Und ich habe dann irgendwie einen Weg gefunden, das von mir fernzuhalten und trotzdem positiv zu bleiben. Jetzt kann ich da ganz normal reden und manchmal sieht es dann so aus, als ob ich über ein anderes Leben spreche.
Diederich erklärt, dass er damals an einem Scheideweg stand. Seine Infektionen, die Todesfälle seines Onkels und seines besten Freundes, der Verlust seiner Jugend und zahllose Erkrankungen. All das hätte womöglich verhindert werden können. Er erlebt, wie viele von dieser Wut aufgefressen werden, so berechtigt sie auch gewesen sein mag. Und dann entscheidet er sich dagegen. Diederich sucht nach Kraft, nach innerem Frieden. Und er wird fündig. Zunächst öffnet er sich gegenüber seinen engsten Freunden, steht zunehmend zu seinem Status. Er will sein Leben wieder selbst in die Hand nehmen, mit dem Versteckspiel aufhören. Doch das HIV-Virus ist erbarmungslos. Seine Erkrankungen werden immer häufiger. Die Hoffnung der Ärzte schwindet.
1996 war ich in München in der Klinik, weil die Ulmer Klinik hat mich aufgegeben. Ja, wenn ich nicht nach München gegangen wäre, ich glaube, ich wäre dann auch gestorben.
Und dann hat er Glück. 1996 kommt endlich der Durchbruch im Kampf gegen AIDS. Die kombinierte antiretrovirale Therapie sorgt dafür, dass das Virus im Körper zurückgedrängt wird. AIDS-definierende Erkrankungen werden nicht mehr ausbrechen und Menschen, die mit HIV leben, das Virus nicht mehr weitergeben können. Ein Meilenstein. Sie retten Michael Diederich das Leben. Doch die Verschnaufpause ist nur kurz.
Klar war in den ersten Jahren, also bis zu meinem 25. Lebensjahr HIV, immer viel präsenter als Hepatitis C. Aber als HIV dann ja gut unter Kontrolle hatte, auch von den Medikamenten her, ging es natürlich dann um HCV. Und das war dann so meine große Sorge. Ja, wie lange hält meine Leber durch? Kriege ich eine Leberzirrhose, bis es überhaupt eine Möglichkeit gibt, das zu therapieren?
Seine HCV-Infektion ist ein Kampf gegen die Zeit. Michael Diederich weiß das. Für seinen Onkel kam jede Hilfe zu spät. Er versucht es jetzt mit einer neuartigen Interferontherapie.
Ich hatte insgesamt 3. Meine erste Therapie ging 68 Wochen. Und die Interferonspritze, die habe ich mir immer freitagsabend gesetzt, dass man sich Samstag und Sonntag erholen kann.
Die Interferontherapie fordert einen enormen Tribut von Diederich. Irgendwann muss er die Dosis reduzieren, weil es ihm zu schlecht geht. Nach über einem Jahr Therapie, dann das ernüchternde Ergebnis: Das Virus ist wieder da. Die Therapie hat nicht ausgereicht. Diederich macht einen zweiten Anlauf, muss ihn nach 4 Monaten entkräftet abbrechen. Seine Lage ist verzweifelt. Wenn er das Virus nicht besiegt, dann wird seine Leber womöglich irgendwann irreparabel beschädigt sein. Also unternimmt er noch einen letzten Versuch.
Und deswegen habe ich bei meiner 3. Interferontherapie gesagt, ich werde voll aufs Ganze gehen, mit den höchsten Dosierungen sozusagen, weil mir war klar, entweder schaffe ich das jetzt oder ich schaffe es nicht. Also entweder sterbe ich so an Leberzirrhose oder Leberkrebs oder ich sterbe dann an den Nebenwirkungen.
Die Therapie verlangt Diederich alles ab. Einige Monate lang nimmt er ein zusätzliches Medikament, durch das er unter Blutarmut und Austrocknung leidet. Die freitägliche Interferonspritze habe ihm auch psychisch zugesetzt. Zu wissen, dass man sich jetzt eine Spritze setzt, die einen wenig später krank macht, das stecke man nicht so einfach weg. Diederich versucht sich durchzukämpfen.
Das ist irgendwie so eine Sache, die ich gut kann. Entweder ist es eine Art Verdrängung oder ich mache mir da keinen Kopf, sondern ich denke dann nur an einen Tag. Wie ist der Tag jetzt und wie ist der nächste Tag, was kommt da auf mich zu?
Die Therapie sei wie eine Art persönlicher Lockdown gewesen, erklärt Diederich. Nicht, weil er nicht raus durfte, sondern weil er es kaum konnte. Doch genau das dürfe man nicht aufgeben.
Ich gehe gern ins Kloster bei mir in Wiblingen. Das war auch so der Weg bei meiner Interferontherapie, was ich so ganz gut geschafft habe. Und war da praktisch alleine in dieser Basilika und jeder Tag war anders. Draußen hat es manchmal gestürmt, da hat man den Wind pfeifen hören, dann hat die Sonne wieder durch die Fensterscheiben reingescheint, die ja bemalt sind. Und so, diese Ruhe hat mir dann auch wieder ja, Kraft gegeben und um nach Hause zu kommen.
400 Meter weit ist der Weg von Diederichs Wohnung zum Kloster. Jeden Tag habe er versucht, wenigstens einmal hinzugehen, sich neu aufzutanken und eine Routine einzuhalten. Das Schlimmste jedoch sei die Einsamkeit gewesen.
Da ich einfach ganz, ganz gute Freunde habe und auch eine Familie sozusagen, die hinter mir steht, das war eine sehr große Hilfe. Also sie haben mich dann zum Beispiel ab und zu mal dann zum Kaffee abgeholt. Ich konnte zwar dem Gespräch nicht folgen, aber ich bin endlich mal wieder bei einem Kaffee gesessen und habe einen Kaffee getrunken und habe mich mal wieder irgendwie so gefühlt, als ob ich doch noch irgendwie in die Zivilisation gehöre sozusagen.
Eine häufig beschriebene Nebenwirkung der Interferontherapie sind Depressionen. Diederich führt das nicht auf das Medikament selbst, sondern auf die psychische und physische Belastung, auf die Isolation zurück. Woher nimmt er die Kraft, das durchzustehen?
Von seinem Umfeld, von den Dingen, die einem Freude bereiten. Auch natürlich der Glaube an Gott, dass es was Höheres gibt. Vor allem, wenn wir Betroffene, wir haben ja alle so viele liebe Menschen verloren. Und da muss man natürlich irgendwie hoffen, dass es was anderes gibt und wo man dann auch die Kräfte rausziehen kann. Ja.
Auch wenn er der Kirche irgendwann den Rücken gekehrt hat, dem Glauben ist Diederich immer treu geblieben. Anstatt mit Gott und seinem Schicksal zu hadern, vertiefen seine Leiden seinen Glauben sogar noch.
Ich bin mir sicher, es gibt einen Gott, da ich ja, denke ich, versuche, ein guter Mensch zu sein, komme ich wahrscheinlich auch in den Himmel. Und dann ist mir klar, ich werde jeden dort oben treffen, den ich hier auf der Erde kennengelernt habe, die vor mir gegangen sind.
So hält er die dritte Therapie bis zum Ende durch. Dann heißt es warten. Kommt das Virus zurück? War wieder alles umsonst?
Es hat sich gelohnt. Ich bin seitdem geheilt. Und habe dann auch das Glück, dass meine Leber noch gut funktioniert. Ich habe noch keine Zirrhose, also habe ich doch in meinem Leben auch viel Glück gehabt.
Immer wieder sagt Michael Diederich, dass er Glück gehabt habe. Eigentlich unvorstellbar bei einem so tragischen Schicksal. Eine Familie zu haben, die hinter einem steht, Freunde, denen man blind vertrauen kann, der Glaube an Gott. All das habe ihm das Leben gerettet und das sei ein großes Glück. Denn er kennt auch andere Geschichten von Betroffenen, deren Umfeld sich abgewendet hat, die vereinsamt und schließlich verstorben sind. Diederich freut sich über jeden positiven Aspekt seines Lebens, zieht sich daran, so gut es geht, selbst aus der Misere.
Dieses Jahr zum Beispiel werde ich 50 Jahre alt und keiner hätte das gedacht, dass ich so alt werde. Keiner hätte gedacht, dass ich mal Papa werde.
Auch heute kämpft er noch mit den gesundheitlichen Folgen der Infektion, seiner Hämophilie und den jahrelang aggressiven Therapien. Er ist nicht gut zu Fuß, hat häufig Schmerzen, an manchen Tagen wird jeder Schritt zur Qual. Sein Körper ist gezeichnet von seinem jahrzehntelangen Überlebenskampf. Er weiß nicht, wie lange seine Leber noch durchhält, welcher Schaden an anderer Stelle angerichtet wurde. Seine Freude am Leben lässt er sich dadurch jedoch nicht nehmen.
Durch meine Erkrankungen habe ich dann halt den Vorteil, es kann jederzeit anders laufen. Also muss gerade die Zeit, wo es einem gut geht, dann genutzt werden.
Trotzdem gibt es auch Sorgen. Aufgrund seiner Krankheiten konnte Diederich nie arbeiten, und eine Entschädigung für die Infektionen hat es bis heute nicht gegeben. Durch den Blutskandal mit HIV-infizierte Betroffene erhalten zwar eine monatliche Hilfszahlung, doch die wurde jahrzehntelang nicht an die Inflation angepasst. Wer mit Hepatitis angesteckt wurde, erhält bis heute nichts. Dabei sterben immer noch Blute an den Folgen der Infektion, beispielsweise weil die Therapien nicht angeschlagen haben oder weil die Leber schon zu stark zerstört war. Der Kampf geht also weiter, auch für Michael Dieterich.
Ich bete ja auch jeden Tag. Immer wenn ich ins Bett gehe, habe ich mein Gebet. Ja, und dann sage ich auch immer, jetzt noch nicht. Wir sehen uns da oben, aber ich muss hier noch einiges erledigen und ja, gib mir noch ein bisschen.
In SWR Kultur Glauben hörten Sie eine Sendung von Jonas Riese und Christopher Weingart. Warten auf Gerechtigkeit. Leben mit den Folgen des Blutskandals. Redaktion Susanne Babila.